NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
24. September 1541. Der Todestag des Arztes und Alchemisten Paracelsus.
Personenbeschreibungen können langweilig sein.
Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß, von schlanker Gestalt, ansonsten keine besonderen Kennzeichen.
Oder sie können Interesse wecken.
Der Gesuchte ist nur etwa 1,50 Meter groß.
Er lebte wie ein Schwein, sah aus wie ein Fuhrmann, fand sein größtes Vergnügen in dem Umgang des liederlichsten und niedrigsten Pöbels.
Mehr Wein!
Und war die meiste Zeit seines ruhmvollen Lebens besoffen. Auch scheinen alle seine Schriften im Rausch geschrieben.
Hier beschreibt ein Arzt nicht etwa einen Patienten, er beschreibt einen Kollegen. Einen Mann, der lange vor ihm praktizierte, der vermutlich sogar die Grundlagen seines eigenen ärztlichen Könnens gelegt hat. Der Arzt Friedrichs des Großen beschreibt Paracelsus.
Paracelsus war ganze Tage und Nächte, solange ich mit ihm selbst eng fast 2 Jahre zusammenlebte, dem Trunk und der Prasserei ergeben, dass man ihn kaum 1 oder 2 Stunden lang nüchtern finden konnte.
So hat es sein Famulus, der Gehilfe, einst notiert. Und ähnlich beschreibt heute der Medizinhistoriker Udo Benzenhöfer diesen Mann.
Er soll also durchaus auch gelegentlich einen über den Durst getrunken haben.
Indessen pflegte er gerade dann, wenn er besonders betrunken war, von Hause zurückgekehrt, mir etwas von seiner Philosophia zu diktieren, das so schön zusammenhängend zu sein schien, dass es der Nüchternste offensichtlich nicht hätte besser machen können.
Nüchtern betrachtet hieß Paracelsus nicht wirklich Paracelsus. Er nannte sich so, weil er der Fan eines alten römischen Gelehrten und Mediziners namens Celsus war. Andere Historiker sehen in seinem Namen die latinisierte Form seines tatsächlichen Namens.
Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim.
Para, griechisch für bei, an, von. Celsus, lateinisch für hochragend. Also Paracelsus könnte irgendwie zu Hohenheim passen.
Theophrastus Bombastus Aureolus Philippus von Hohenheim. Ja, der Name passte auf kein Ärzteschild. Darum nannte sich einer der größten Reformer in der Geschichte der Medizin Paracelsus.
Paracelsus passte auch in der Kurzform nicht. Nicht in den Kreis seiner Kollegen, nicht in das Bild dessen, was sich die Menschen damals von einem Arzt machten. Nicht in sein familiäres Milieu. Aber er passte exakt in die Zeit, in der er lebte. In die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts. Denn das war der Beginn der neuen Zeit. Das war der Aufbruch. Martin Luther legt sich damals mit der römischen Kirche an. Der moderne Buchdruck des Johannes Gutenberg ermöglicht die Verbreitung neuer Ideen, wie die des Nikolaus Kopernikus, der die Sonne verrückt. Leonardo da Vinci versucht sich an anatomischen Zeichnungen. Alle Welt brennt, zuweilen auch auf dem Scheiterhaufen. Vor allem aber darauf, eben diese alte Welt neu zu entdecken, sie neu zu erklären. Das Mittelalter findet sein Ende. Und das ist eben die Zeit des Reformers Paracelsus.
Ich denke, Paracelsus ist eine wirklich sehr, sehr interessante Figur am Beginn der frühen Neuzeit. Ich denke, dass man Paracelsus sehr gut verstehen kann, sozusagen aus diesem Gestus des Aufstands.
Philipp Theophrast von Hohenheim ward geboren zu Maria Einsiedeln in der Schweiz.
So steht es in der Allgemeinen Deutschen Biografie, Band 12 von 1880.
Er starb zu Salzburg, den 24. September 1541.
Alt geworden ist er nicht. An diesem Tage seines Todes, heute vor 475 Jahren, da war er gerade 47 oder 48 Jahre alt. Sein Geburtsdatum ist unterschiedlich überliefert.
Conditur hic Philippus Theophrastus insignis medicinae doctor.
Über Tote nur Gutes. Diesem Grundsatz folgt die Grabinschrift.
Beerdigt ist hier Philipp Theophrast, seines Zeichens Doktor der Medizin. Qui dira illa, der jene unheilvollen Leiden, Lepra, Gicht, Wassersucht und anderes Unheilbares für den Körper Ansteckendes mit wunderbarer Kunst wegnahm. Und er hat sein Vermögen geehrt, indem er es unter den Armen verteilte und unterbrachte.
Ein offenbar hochverehrter Mann. Schon sein Vater ist ein angesehener Arzt gewesen.
Sein Vater Wilhelm von Hohenheim stammte aus der alten und berühmten schwäbischen Adelsfamilie der Bombaste.
Philipp Theophrast geht bei ihm in die Lehre, schaut ihm über die Schulter, um dann später selbst zu studieren.
Schon mit dem 16. Jahre bezog er die Universität zu Basel, legte sich mit allem Fleiß auf die traditionelle Physik und Medizin und machte sich durch sein hervorragendes Genie bemerkbar.
Pax vivis requies aeterna sepultis. Friede den Lebenden, ewige Ruhe den Begrabenen.
Diese Lobhymnen nach seinem Tod harmonieren ganz und gar nicht mit dem Urteil der Zeitgenossen. Seine Patienten mögen zwar eine Menge von diesem außergewöhnlichen Arzt gehalten haben, seine Kollegen hingegen verachteten ihn und verfassten öffentliche Schmähbriefe.
Verrecken will ich, wenn du würdig bist, dem Hippokrates das Nachtgeschirr nachzutragen oder meine Schweine zu hüten, du Taugenichts.
Schon damals gab es, was man heute Hate Speech nennt.
Was schmückst du, Dohle, dich mit gestohlenen Federn? Am besten ist für dich ein Strick, an dem du dich aufhängen kannst.
Für die Ärzte des frühen 16. Jahrhunderts ist Paracelsus eine ständige Provokation. Er ist der Julius Hacketal seiner Zeit. Ein Mann, der alles in Frage stellt, was ihnen heilig ist, was sie lehren und was sie gelernt haben. Er ist ein Zweifler, einer, der sich weigert, die alten Lehrsätze der Medizin, etwa den mittelalterlichen über die Vier-Säfte-Lehre, einfach nur deshalb anzuerkennen, weil sie von den Alten, von Hippokrates und Co. stammen. Er, Paracelsus, will nicht meinen, er will wissen.
Denn nur darin ist ein zuverlässiger Physikus oder Arzt verborgen. Der Irrtum der alten Ärzte und ihr Weg zwischen dem Dornengestrüpp ist lang. Wenn die Alten mehr geforscht und wenn sie der Natur in ihren Kräften tiefer nachgespürt hätten, wären sie unseren medizinischen Beweisen näher gekommen.
Er suchte neue Wege, zunächst in der experimentierenden Chemie und ging danach auf Reisen. Er durchzog Frankreich, Spanien, Italien, die Niederlande, England, Ungarn und Deutschland. 1519 finden wir ihn in Kopenhagen, wo er der Armee, die 1520 nach Schweden zog, als Feldscherer folgte.
Als Feldscherer. Das ist damals weit unter der Würde eines jeden Arztes. Paracelsus näht die Kampfwunden der Soldaten, stillt Blutungen, schneidet Geschwüre auf und sammelt praktische Erfahrungen.
Studiert habe ich in Ferrara, aber dort habe ich für meinen Beruf nichts Gescheites erfahren. Doch dann, als Wundarzt auf den Schlachtfeldern Europas, da lernte ich hinzuhören, auf die weisen Frauen, auf die Schafhirten, die Bauern, die Scherer, die Bader, die Imker. Und so manches lernte ich auch von den Henkern und Folterknechten. Die Anatomie, den Aufbau des menschlichen Körpers.
Bei diesem ruhelosen und bedrängten Leben verlor er doch nie den Zweck aus dem Auge, die Erforschung der lebendigen Natur, die Verbesserung der Heilkunde. Das Volk, der Naturinstinkt des unzivilisierten Menschen, ward sein Lehrer.
Die Natur. Paracelsus definiert einen neuen Krankheitsbegriff. Jede Krankheit entstammt der Natur.
Der Arzt ist ein Knecht der Natur und Gott ist der Herr der Natur.
Die Krankheitseinflüsse unterteilte er in 5 Hauptarten. Kosmische Einflüsse, vom Körper aufgenommenes Gift, Veranlagung, psychische Verfassung und göttlicher Einfluss.
Sehen müsst ihr. Nicht sinnieren, nicht berechnen, sondern sehen. Sehen mit den Augen des Geistes, wenn die Natur uns erleuchtet. Denn aus der Natur kommt die Krankheit und aus der Natur kommt die Arznei. Nur die Natur heilt die Natur. Auch den Menschen, der Produkt der Natur ist.
Paracelsus experimentiert mit Kräutern, so schreibt es sein Famulus auf, mit allen möglichen Tinkturen.
Immer hatte er ein Feuer auf seinem Kohlewinkel brennen, um bald irgendwelche Alkali, bald sublimiertes Öl, bald ein Arsenöl und ich weiß nicht, was für Gebräu zu kochen.
Ich nehme alles für den kranken Menschen, was mir die Natur gibt. Doch das wichtigste Hilfsmittel ist die Liebe des Arztes. Nur mit Liebe heilen die Wirkstoffe.
Zum Beispiel diverse Steine, also auch diverse Metalle, die er in irgendeiner Form bearbeitet hat. Zum Beispiel auch Arsen und so weiter.
Beim Kurieren, selbst von äußerst schlimmen Geschwüren, vollbrachte er Wunder, wobei er keinerlei Diät vorschrieb oder beachtete.
Und in diesem Zusammenhang ist sicherlich auch der von Paracelsus überlieferte Spruch zu sehen, die Dosis macht das Gift.
Allerdings sind Gift, nur die Dosis macht es, dass es kein Gift ist.
Peter Gehrmann vom Bund Deutscher Heilpraktiker.
Das heißt, giftig wird in einer gewissen Größenordnung alles. Wir können uns rein theoretisch mit Butter und sogar mit Mineralwasser vergiften. Wir brauchen sicherlich Riesenmengen dafür, aber das geht.
Eine Erkenntnis, die nicht auf Paracelsus zurückgeht. Schon die alten griechischen Gelehrten wussten um die Bedeutung der Dosis. Aber Paracelsus hat dieses Wissen wiederbelebt.
Um in meine eigene Lehrmethode ein wenig einzuführen, werde ich durch ausgiebige Honorierung der Herren von Basel dazu instand gesetzt, täglich in 2 Stunden praktischer und theoretischer Heilkunde, sowohl der inneren Medizin wie der Chirurgie, Lehrbücher, deren Verfasser ich selbst bin, mit höchstem Fleiß und hohem Nutzen der Hörer öffentlich erklären.
Paracelsus praktiziert zu dieser Zeit als Arzt in Basel mit der Berechtigung, an der medizinischen Fakultät zu lehren. Sein Werben um Studenten ist zugleich eine öffentliche Schmähung der Kollegen. Auch er, Paracelsus, kann austeilen.
Meine Lehrbücher sind nicht etwa aus Hippokrates und Galenos oder irgendwelchen anderen Lehrbüchern zusammengebettelt, sondern vermitteln das, was mich die höchste Lehrerin Erfahrung und eigene Arbeit gelehrt haben.
Er las häufig, nicht auf Latein, sondern auf Deutsch. Auch das eine Provokation. Und was er von seinen gelehrten Kollegen hielt, machte er seinen Studenten und aller Welt unmissverständlich klar.
Arschkratzer, Hodenschneider, Hudelärzte, Lumpenärzte, Schmierer, Wolfsärzte, Kuhärzte, Büffeldoktoren, Sirupgeber.
Paracelsus nannte seine sogenannten Kollegen aus den letzten Jahrhunderten Schwaderlappen. Schwaderlappen kann man übersetzen, heute vielleicht als Schwätzer.
Nicht Titel und Beredsamkeit, nicht Sprachenkenntnisse und nicht die Lektüre zahlreicher Bücher sind Erfordernisse eines Arztes, sondern die tiefste Kenntnis der Natur Dinge und Naturgeheimnisse, welche einzig und allein alles andere aufwiegen.
Immer wieder seine Forderung an die Studenten: belauscht, sammelt wieder und wieder alles, was über die Natur der Dinge überliefert ist. Konsequent war er allerdings nicht. Auch Paracelsus, so sieht es der Medizinhistoriker Udo Benzenhöfer, hat zuweilen den Weg der unvoreingenommenen Forschung verlassen.
Seine sogenannten 3 Grundprinzipien, Mercurius, Sulfur und Sal, Quecksilber, Schwefel und Salz, diese 3 Prinzipien sind natürlich ein spekulativer Ansatz. Auch diese Dinge sind jetzt sozusagen nicht direkt durch Empirik nachweisbar. Obwohl er selbst immer wieder sagt, Experientia und Ratio, also Erfahrung und Vernunft und Empirik und so weiter.
War Paracelsus ein Arzt? War er ein früher Vertreter der Naturheilkunde? Oder war Paracelsus ein Pharmazeut? Heute berufen sich viele auf diesen Pionier und Reformer der Medizin. Selbst Theologen studieren zuweilen seine Werke, ebenso wie Philosophen. Denn auch in diesen Fächern hat er sich versucht und publiziert. Paracelsus hat offenbar für viele seiner Zeitgenossen auf unbequeme, möglicherweise auch unerträgliche Art neue Wege der medizinischen Wissenschaften geebnet. Aber wie ein Bulldozer. Rücksichtslos. Auch deswegen musste er sehr häufig seine Versuche aufgeben, sesshaft zu werden.
Die trieben mich aus Litauen, danach aus Preußen, danach aus Polen. War nicht genug. Ich gefiel den Niederländern auch nicht. Universitäten nicht. Weder Juden noch Mönchen. Ich dank aber Gott, den Kranken gefiel ich.
Unverstand und der Hass der Parteien haben das Bild des Mannes getrübt und beschmutzt.
Die allgemeine deutsche Biografie, Band 12 von 1880.
Die Apotheker waren gegen ihn wegen Vereinfachung der Heilmittel und infolgedessen Preisreduktion derselben. Die Ärzte aus Brotneid und wegen Antastung liebgewordener Erblehren. Sie schalten ihn einen Prahlhans, Trunkenbold, Ignoranten.
Dass er ein Ignorant war, ist heute längst widerlegt. Trunkenbold?
Mehr Wein!
Ohne Zweifel eine Frage der Definition. Noch wenige Tage vor seinem frühen Tod in Salzburg saß Paracelsus wie so oft in einer Kneipe und verfasste sein Testament. Ein Prahlhans? Spätere Bewunderer sahen das mit einem Augenzwinkern.
Wir verzeihen ihm maßlose Eitelkeit, seine Prahlerei und Ruhmsucht, seine niedrige und gemeine Sprache um des guten Willen, das er schaffte und hinterließ.
So würdigte der deutsche Chemiker Justus von Liebig die Leistungen des Paracelsus.
Wenn er das alte, morsche Gebäude zertrümmerte, so wissen wir auch, dass er den Grund zu einem neuen legte. Selbst seine Irrtümer übten mittelbar noch 1,5 Jahrhunderte nach ihm einen fördernden Einfluss aus.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Mayer an Paracelsus, der heute vor 475 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.